Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Schaubefehls, eure Unterhaltung während der Corona-Quarantäne. Neben Matze ist noch im digitalen Studio der André.
Nachrichtensprecher Matze, hier bei ihrem Corona-Extra. Moin, moin.
Ja, Schaubefehl, die Corona-Episode.
Ja, aus der Quarantäne.
Wie geht's dir im Homeoffice?
Ja, noch fällt mir der gar nicht auf den Kopf. Ich meine, jetzt erst quasi effektiv 3 Tage. Ja, ist angeordnet bei uns. Büro ist geschlossen. Aktuell voraussichtlich 8 Wochen Homeoffice. Wir sind sehr vorausschauend, was ich gut finde. Also muss ich sagen, bin ich froh über meinen Arbeitgeber, der da so komplett bedacht ist, wirklich die Leute zu schützen und sagt, Büro bleibt zu. Wer nicht wirklich mit seinem Leben irgendwie dahin muss, kann alles digital machen. Wir haben alles, wir können Meetings digital machen. Wir sind ein digitales Unternehmen. Geht alles von zu Hause, ist kein Problem. Und finde ich gut. Und ja, wir wollen halt auf jeden Fall Prävention machen. Von daher werde ich jetzt erstmal meine 4 Wände lieben lernen.
Ja, bei uns war das letzten Dienstag. Da kamen wir aus einem Meeting und da standen alle rum und wurde gesagt, so, ihr müsst nicht, aber es wird uns nahegelegt, im Homeoffice weiterzuarbeiten. Und für eine Online-Redaktion ist es ja jetzt auch nicht so schlimm wie für irgendwelche Printmagazine. Aber auch ja, da genau. wurden schon Maßnahmen getätigt. Also es geht. Ich finde es einfach nur witzig, was das in manchen Leuten auslöst. Hier das Beste, was mir eben gerade noch zugeschickt wurde. In Oregon hat die Polizei bitte gesagt, dass man nicht 911 wählen soll, weil man kein Toilettenpapier mehr hat.
Ey, ich glaube ganz im Ernst, das wird in Deutschland nicht anders sein. Ich glaube, hier gibt's auch Leute, die bei der Polizei anrufen und sagen, Hilfe, meine Erbsendose, die ich immer sonst kaufe, meine Dose, Erbsenbüchsensorte ist aus. Keine Ahnung.
Ich war vorhin einkaufen und ich sag's mal so, Brot war so gut wie aus, zumindest die typischen Sachen, so wie heißt diese Brotsorte, Harry oder so. Die waren so gut wie leer. Allerdings war daneben so eine gesamte Reihe an Nahenbrot und schwedisches Bauernbrot und sowas, was noch alles voll war. Dann habe ich davon was mitgenommen und meine Fresse, ist das gut. Das ist so, lernt man auch neue Sachen kennen.
Corona hilft dir zu neuen Geschmäckern.
Und Toilettenpapier war nur noch eine Packung über, davon haben wir aber noch. Und eine Sache war noch fast leer. Fällt mir aber gerade nicht ein. Aber es geht alles. Also ich verstehe nicht, warum die Leute so unfassbar ausrasten. Habt einfach mal ein bisschen Geduld. Und man muss sich nicht 70 Packungen kaufen.
Ja, das ist halt der Punkt. Das ist genau der Punkt halt. Ich habe die Tage vor auf Twitter auch schon so einen Thread gesehen von einer Frau aus dem Einzelhandel, die halt eben meinte, es wäre eigentlich alles da. So, es gibt keinen Lieferengpass, überhaupt nicht irgendwas in der Zeit. Nee. Es wäre alles ganz normal im Regal, wenn nicht wenige viel kaufen würden. Wenn alle kaufen würden, was sie sonst normal brauchen, wäre alles cool.
Eben.
Das ist halt wieder die Dummheit der Einzelnen.
Aber es ist, also ich hatte auch natürlich, die Bilder haben so ein bisschen, ich will nicht sagen Panik, aber doch Skepsis geschürt. Und das ist ja auch das, was dann gesagt wurde, ey, postet diese verdammten Bilder nicht, wenn bei euch was leer ist, damit keine Panik entsteht. Was ja, man genau irgendwo verstehen kann. Und
das ist ein Ketteneffekt dann.
Ja, und zumindest aus meiner Erfahrung, ich habe ja um die Ecke 2 Supermärkte, es ist alles okay. Und selbst wenn man kein Toilettenpapier hat, haben die meisten Leute eine Dusche zu Hause. Auch das funktioniert.
Pro-Tipp.
Hey, ganz ehrlich.
Außerdem die harten Zeiten kommen ja erst noch. Ich habe eben noch gelesen, die Schweiz überlegt schon, ob sie Netflix abschaltet, weil die Leute zu hohe Bandbreiten generieren, weil die alle zu Hause Netflix gucken. Ja. Und deswegen, Leute, pflegt eure physischen Filmsammlungen.
Ach. Man hat Videospiele, ich habe noch genügend Bücher, die ich nicht gelesen habe. Ich werde auch gut ohne Netflix auskommen.
Ja, aber auch geht auch Videospiele und so, ne? Ist ja mittlerweile alles Cloud und so.
Ich spiele, ja, aber ich spiele ja eh nicht so gut wie nicht online.
Genau, nicht das physische Medium vergessen. In solchen Zeiten kann das dann doch mal eine Durststrecke überbrücken, falls echt mal irgendwas zusammenbricht oder so.
Ja, aber bis das Internet abgeschaltet wird, ich glaube, da dauert's noch.
Jetzt war gerade genau in dem Satz Internet abgeschaltet, war so ein kurzer Hänger, da war so ein kurzer Hänger.
Ich sagte nur, bis dahin dauert es noch.
Ja, das stimmt, aber gerade bei der deutschen Internetausbau, bei der deutschen digitalen Infrastruktur, da wäre ich immer ganz vorsichtig mit solchen Äußerungen.
Das war Montag, war das so klasse. Natürlich der erste Tag, an dem deutlich mehr Leute im Homeoffice sind. Und sofort musste ich irgendwie alle Stunde meinen Router neu starten, weil er, oh, ich bin online, oh, ich habe keine Verbindung, oh, ich bin online, oh, ich habe keine Verbindung. Das war super. Einfach gute Laune.
Ja. Beste, deutsche Internet, besser wird es nicht mehr.
Aber, und das muss man auch sagen, ey, man muss auch irgendwie die Möglichkeit haben, zumindest mit sehr wenig Menschenkontakt mal rauszugehen. Weil ich war zum Beispiel Samstag spazieren für eine Stunde und ich hätte nie gedacht, dass mir Spazierengehen so gut tut. Aber es ist dann halt hier irgendwie im Umkreis ganz kurz, dann geht, glaube ich, auch sowas. Aber wenn es dann wirklich so kommt wie in angeblich Paris, wo jetzt das Militär dafür sorgt, dass die City unter Lockdown steht.
Ja, Frankreich hat Ausgangssperre.
Ja, schön.
Dann sind Leute gut bedient, die Balkon haben.
Alter Schwede.
Ja, fun times.
Ja. Aber
eigentlich müssten wir heute so ein Outbreak-Movie spezial machen.
Davon kenne ich relativ wenig, glaube ich. Also ich wüsste jetzt nicht, welche so Krankheitsfilme ich mir mal angeguckt hätte, weil ich die immer relativ unspannend fand. Aber meine Kollegen hatten wann haben wir das online gestellt? Gestern. Hatten die perfekte Idee. Sowas, die besten Zombie- und Katastrophenfilme. Haben wir jetzt so einen kleinen Sammelartikel gebaut, einfach weil wir das witzig fanden. Und kam sehr gut an.
Ja, glaube ich, wobei, muss ja nicht mal Zombie sein, aber halt wie gesagt so Outbreak-Filme. So.
Ja, sowas wie Contagion oder sowas.
Ja, oder Outbreak.
Ja, gut.
Mit Dustin Hoffman, glaube ich, ja.
Ist es der von Wolfgang Petersen?
Ist das ein Petersen?
Ich glaube ja, weil da hatte neulich jemand die ersten, die ersten 15 Sekunden oder so von getwittert und meinte, er wird nie wieder etwas Lustigeres sehen.
Ja, jetzt weiß ich nicht, ist Petersen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, dann ist das der. 95. Wo man am Anfang irgendwie so einen Wald sieht und auf einmal so ein Affe schreit, ah, dann Schnitt wieder Wald. Schnitt wieder Wald. Super weird.
Ich habe den ewig nicht gesehen. Ich weiß nur irgendwie, ich hatte ihn in den jungen Jahren gesehen beim Fernsehen und weiß nur noch, dass der mich sehr verunsichert hat damals. Nach dem Motto, kann das echt passieren jetzt? Wo ist der böse Affe?
Obviously.
Ja, obviously, ja. Genau, Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland. Wow,
ja.
Spielt aber einiges. Patrick Dempsey.
Ja. Aber wir wissen ja eh alle, Corona wurde nur von irgendwelchen Forschern in Area 51 gemacht und als es geradet wurde, ist das freigekommen. Es gibt so witzige Verschwörungstheorien zu diesem ganzen
Scheiß. Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn ich für jede Verschwörungstheorie, die ich gerade lese, dazu einen Euro bekommen würde, dann könnte ich aber nicht mehr arbeiten.
Ich liebe eh Verschwörungstheorien. Ich bin ein großer Fan. Aber da ist halt auch super viel Scheiße dabei.
Ja, klar.
Ich muss auch immer mir noch das Buch von Christian Schiffer kaufen. Das ist, bin ich auch sehr gespannt drauf.
Welches war das?
Angela Merkel ist Hitlers Tochter.
Ach so, das, ja, okay. Ja. Ja, ja, ja.
Habe ich richtig Bock. Naja, kommen wir mal zu den heutigen Filmen.
Apropos richtig Bock.
Ich habe dir ein wahres Meisterwerk gegeben. Du durftest dich auf eine Akademie begeben und hast dort schmachtende Teenies gesehen. André.
Du, ich hab einiges gesehen.
André, erzähl mir doch mal.
Alles gesehen.
wie du Fallen Engelsnacht fandest.
Lucinda, was glaubst du, weshalb du hier bist? Dr. Siegel sagt, mit Medikamenten wirst du stabil. Keine Halluzinationen, keine Albträume. Verstehst du nicht, dass du nur deine Medikamente nehmen müsstest, um hier wegzudürfen?
Ich bin lieber ich selbst, als dass ich den anderen irgendwas vorspiele.
Willkommen an der Sword and Cross Academy.
Sie hat keine Ahnung, was sie erwartet.
Danke, also. Kommen wir zu meinem Film.
Das war's. Meine Einschätzung, mein Fazit und mein Erlebnis in einem Echtzer zusammengefasst. Nein, ich hatte letztes Mal ja schon gesagt, dass der Titel allein mich ja schon an einen, einen schlechten deutschen Roman, der irgendwo so auf dem Grabbeltisch liegt, geändert hat. Und wie du mir auch dann direkt gesagt hast, basiert der Film ja auch auf einer Romanreihe oder einem Roman, Romanreihe, wie auch immer, der ja sehr, sehr, sehr deutlich an Twilight und dergleichen erinnert und sicherlich auch in diesem Atemzuge mit solchen Geschichten entstanden ist. Und ja, hat aber natürlich nicht ganz den Hype wie ein Twilight erfahren, auch nicht in der Vorlagenform. Und ja, worum geht's denn? Ich würde sagen, bevor wir anfangen, lese ich wie immer mal einen schönen deutschen Text vor, den ich hier vorliegen habe. Um ein wenig zu schauen, worum es denn geht und das mal zusammenzufassen, über was wir jetzt hier reden werden. Also, die junge Lucinda wird in ein Internat für schwer erziehbare Jugendliche gesteckt, weil sie angeblich für einen Unfall verantwortlich ist. Dort lernt sie Daniel kennen, der ihr sehr bekannt vorkommt. Daniel verneint jedoch, sie jemals vorher gesehen zu haben und hält sich absichtlich von ihr fern. Mysteriöse Visionen suchen Lucinda heim und bald findet sie heraus, dass Daniel ein gefallener Engel ist, der für immer auf der Erde wandeln muss und der eine deutliche Verbindung zu ihr hat. Ja, wenn das nicht schon vor Spannung, Mystery und Abenteuer schreit, dann weiß ich auch nicht. Ja, es geht also um unsere Hauptdarstellerin Lucinda, gespielt von Addison Timlin, die, ja, wir haben es gerade gehört, auf ein Privatinternat kommt, weil sie, ja, die Eltern stoßen sie ab, sie hat etwas, eine schreckliche Tat begangen, beziehungsweise sie sagt, es war ein Unfall, niemand weiß, wie es passiert ist, in Kurzform, sie war dafür verantwortlich, dass eine Hütte, ein Haus, so eine Waldhütte abgebrannt ist und da war ihr Liebhaber drin, der ist mit abgefackelt und, alle machen sie für den Tod des Jungen verantwortlich. Und ja, sie kommt eben auf dieses Internat, um ja zurück zu sich selbst zu finden, wie auch immer, was die Eltern sich davon versprechen. Auf jeden Fall wollen sie sie nicht mehr haben, weil sie nun mal ja geächtet ist. Und ja, wie sich schnell herausstellt, sind auf dieser Schule alle anderen Mitschüler nicht so ganz normal, sondern wie wir gerade gehört haben, es befinden sich einerseits gefallene Engel auf dieser Schule und auf der Gegenseite, beziehungsweise andererseits auch, ja, richtige Engel. Also es ist quasi es gibt so eine Klickenbildung auf dieser Schule zwischen diesen zwei Fronten, mehr oder weniger. Das Erste, ich fange erstmal an, was habe ich denn erwartet?
Gerne.
Und wie gerade schon gesagt, allein von der Namensgebung des Films her war mir schon relativ klar, in welche Richtung das natürlich gehen wird. Viel Schmonz, viel Liebhudelei, Cringe ohne Ende. Es wird wahrscheinlich sehr unangenehm mit anzuschauen. Geleckte Charaktere, geleckte Schauspieler, die den wilden Träumen von 16-jährigen Emo-Kindern entspringen können. Das war meine Erwartung an diesen Film. Und ja, was habe ich denn bekommen? Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich genau recht hatte mit dem visuellen Style des Films so, und generell, wie die alle aussehen. Das sieht halt wirklich einfach, der ist noch nicht mal so schlecht geschossen. Ich war relativ überrascht noch über halbwegs die Qualität, die der hat. Mhm. Aber eben einfach, wie die alle aussehen. Und dann diese Schule allein. Ja, du kommst ja direkt am Anfang relativ schnell zu dieser Schule, die halt aussieht wie so ein Hogwarts für Arme. Es ist halt natürlich so ein altes ja, ein altes schlossartiges
Gemäuer. Aber es ist halt nicht annähernd so einladend wie Hogwarts, sondern es ist halt...
Nein, überhaupt nicht. So es könnte halt auch so... Es könnte so eine alte Villa in Wanne-Eickel sein irgendwie. Also es sieht auch nicht aus wie eine Schule von außen. Ich bin mir auch sicher, dass das Innenleben, wo die innen drehen, ist nicht dasselbe Gebäude, was sie von außen immer filmen. Never ever. Und ja, von außen, wie gesagt, ist es halt wirklich wie so ein Privatgelände von irgendeiner reichen Familie, die 1842 mal eine Villa geerbt haben. Und innen ist es halt so Büchereien, und wobei die Flurgänge, die Flure sehen aus eher wie so ein altes Hospiz oder so. Also auch ganz weird alles. Und wie gesagt, sie sieht ja am Anfang noch relativ normal aus, so ein normales Teenager-Mädchen, aber eben auf der Schule so, die eine Fraktion, eben die gefallenen Engel, sind eben die typischen Pimki-Kleid einkaufenden Mädels so mit ihrem schwarzen Eyeliner und so, alle so auf Goth-Punk gestylt, und eben die andere Fraktion eher so die typischen Highschool-Teenies mit schön geföhnten Haaren und weißen Satin-Hemden.
Es ist halt einfach schlimm, wie gut alle aussehen.
Ja, das habe ich ja eben gesagt, genau. Das ist halt einfach, jeder ist halt so der Dream-Boy, das Dream-Girl-Style. Alle sind total überschminkt und einfach so, also sehen halt einfach aus dem Katalog. Selbst halt diese Goth-Punk-Clique ist halt so hochgestylt, als ob sie eben hier bei Claire's irgendwelche Haarspangen porträtiert, irgendwie im Katalog. und das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, natürlich. Und dann, es ist halt alles total klischeebeladen, wie sie sich dann erst mit annähern. Sie ist erst natürlich die Neue und ausgestoßen. Aber dann wird sie halt, wie gesagt, von diesem Daniel erstmal so umgarnt. Sie lässt ihn aber abblitzen. Und dann fängt das halt relativ schnell an, dass du merkst, okay, mit ihr stimmt was nicht. Ne? Sie kriegt dann so Visionen. Sie sieht dann immer diesen Cam, der blonde Schönling, in so Visionen irgendwie von früher, und hat so eine, fühlt irgendwie, dass sie, die haben irgendwie eine Verbindung, oder vielleicht kennen die sich aus vorigen Leben. Und dann kriegst du relativ schnell mit, eben wodurch dieser, ich sag mal, Unfall passiert ist, dass sie halt irgendwie Kräfte hat, die sie selber nicht kontrollieren kann. Ne? Immer wenn sie ja so ein Blackout hat, dann da passieren Dinge mit ihr und so weiter. Und ich war insgesamt überrascht über den Look, so wie halbwegs wertig der Film aussieht. Also der sieht jetzt nicht super, er sieht zwar geleckt aus, aber nicht billig.
Nee.
Da war ich doch relativ überrascht. Und selbst die visuellen Effekte sind echt okay. Also okay, da gibt's echt Schlimmeres sogar.
Das Ende ist schon ziemlich...
Das Ende ist drüber, aber da passiert ja auch sehr viel auf einmal. Aber hier und da, wenn mal so kleine visuelle Effekte ins Spiel kommen, fand ich die echt noch okay. Also da habe ich echt viel schlimm. Es war nicht so Asylum-Style.
Nee, das stimmt.
Es war nicht Sharktopus gegen Werewolf-Style irgendwie so, ne? So, es war schon okay. Also ja, aber alles noch irgendwie im Rahmen besser, als ich es visuell erwartet habe.
Ja, aber das ist ja auch, es ist ja kein Mockbuster. Es ist ja keine,
nee, genau.
Von der Stange-Produktion. Da sollte, ich bin mir relativ sicher, dass da ein Franchise draus werden sollte. Ähnlich wie es halt Twilight ist.
Ja, komplett. Ja, komplett. Das merkst du halt auch. Also klar, der Film endet ja auch nicht offen wirklich, aber es ist auf jeden Fall noch viel Raum da für mehr. Und sie machen ja mit dem Film hier auch so ein Universum auf. Wie gesagt, das basiert ja auch wieder auf einer Vorlage, die auch weitergeführt wurde. Ja, aber runtergebrochen, gehen wir nochmal durch. Also wie gesagt, Schauspieler und so weiter, alles irgendwie auf einem okayen Niveau, aber eben absolut Fremdscham hoch 20, wie sie aussehen, wie sie spielen, die Dialoge.
Oh, ja.
Du hast ja schon auch mir damals gesagt, ich soll dir erzählen, wenn ich bei dieser einen Szene war. Im Schwimmbad.
Ich liebe das, das ist so großartig. Oh,
das ist so, das ist einfach unfassbar. Also sie schwimmt halt im Schulschwimmbad und mit diesem Cam, wie gesagt, mit diesem Schönlings.
Aber er kommt ja auch erst dazu. Sie ist ja erst alleine.
Genau, sie ist ja alleine, er kommt dazu. Das ist halt, wie gesagt, mit dem sie auch immer diese Visionen hat.
Und das ist irgendwie das zweite Mal oder so, dass sie miteinander reden.
Genau, sie kennen sich also erst seit ein, zwei Tagen überhaupt, haben sich einmal auf dem Flur gesehen und geschnackt, und plötzlich springt er zu ihr halbnackt ins Wasser und fängt an, sie zuzulabern. Und dann haben sie irgendwie so, öffnet sie sich halt zu ihm und sagt so, und will das so andeuten eben, dass sie irgendwie das Gefühl hat, irgendwie sie kennen sich oder sie hatten schon mal irgendwie, ne, sie hat so irgendwie ein Gefühl bei ihm und so. Und er ist irgendwie so, ja, okay, cool. Und mitten im Gespräch, mitten im Halbsatz, schwimmt er plötzlich weg und macht so Schmetterlingskraulen. Und dann gibt's noch so irgendwie so Regenbogen-Glitzer-Schimmer über ihm und dann schwimmt er weg und dazu spielt ein dämlicher Soundtrack, der eh furchtbar ist, super Kitsch hoch 30 so, Emo Punk Pop die 17. 1995 und schwimmt, entgleitet so und sie guckt einfach hinterher so, okay, bye. Und das ist so, was war das für eine Szene? Diese Szene hat halt überhaupt keinen Mehrwert, weil sie konnte sich nicht aussprechen. Das, was sie ihm sagen wollte, war ihm anscheinend so egal, dass er schnell abgehauen ist, schön weggekrault ist. Also es sind so Szenen, wo ich mir dachte, so, was habt ihr denn genommen?
Es sind einfach 5 Minuten, die überhaupt gar nichts mit irgendetwas zu tun haben. Er kommt in dieses Schwimmbad, springt zu ihr. Wie geht es dir? Ja, und ich habe von dir geträumt und bli und blau und so mitten im Satz. Nee, tschüss. Bup. Und
er muss jetzt krault auch los. Mein Hähnchen ist im Ofen. Und vor solchen Szenen gibt es echt öfter welche und die sind nicht immer so abstrus lustig und so, aber die sind ähnlich nichtssagend. Du hast super viele Szenen, wo sie einfach so random Begegnungen hat, sitzt sich mit Leuten zusammen, sie reden kurz über irgendeinen Bullshit und dann ist die Szene halt vorbei und du fragst dich so, ja, okay, und? Und das ist halt die ganze Zeit. Und du verstehst auch immer erstmal ganz halt diesen Clinch nicht, weil sie wollen es irgendwie natürlich so ein bisschen rauszögern, was es die Reveal ist, aber eigentlich ist es ganz halt schon klar, was Phase ist, weil du es halt siehst allein.
Und es wird ja halt so in den ersten 20 Minuten dreimal erklärt.
Genau, du hast ja genau und du hast so eine also die stellen dir ja quasi schon ein Bein mit der Prämisse. Und das nicht nur einmal. Also es ist einfach alles so offensichtlich, was da los ist. Und trotzdem versuchen sie es so künstlich aufzubauen und obwohl die Hinweise halt schon viel zu deutlich eben sind. Und dann hast du halt noch Momente, okay, dann hat sie ja diese Zimmergenossin, mit der sie ein bisschen anfreundet, die so ein bisschen nerdy ist irgendwie. Und mit der fängt sie dann an, irgendwie zu stöbern. Dann kommt dann auch so ein Recherche-Part rein, wo sie so ein bisschen so die Geheimnisse rausfinden wollen und so. Dabei verreckt dann auch noch mal einer wegen einem Unfall wieder wegen ihr und solche Sachen. Und das ist aber auch alles so völlig Latte, weil das einfach auch total egal ist. Der Film, ich finde, du baust nicht mal mit ihr irgendwie was auf, weil sie auch so, sie ist halt so durchsichtig, so, sie ist einfach so egal, alles ist so egal. Und das ganze rumgetänzelt, so, das könnte einem nicht egaler sein. Also selbst in Twilight schafft es da ja irgendwie irgendeine Art von Charakterbindung oder irgendwie es aufzubauen, aber der Fallen ist einfach so Latte. Das interessiert dich überhaupt nicht, was da Phase ist und wer da mit wem und egal. Und du guckst dir jetzt einfach nur an, wie gesagt, so wie so eine Teenie-Goth-Opera und so. Und dann kommst du halt dann irgendwie dann, auch die, wie hat diese Stereotypen immer, dann haben sie ja diese draußen, diese Party da im Wald, oh, dieser ja. Goth-Tante, die ja so ein bisschen ihre Rivalin dann da so als Rivalin etabliert wird, aber auch so ohne Halt irgendwie. Da gibt's auch keine, ja, sie ist halt neu und sie ist die Außenseiterin und sie macht dann so einen auf, ja, was willst du hier so? Dich wollen wir hier nicht. Aber du hast auch gar keine greifbare Idee dafür, warum ist sie denn so und was macht sie denn? Und es ist, also sie ist ja quasi, sagt ja so, bleib von dem Typ weg, so, ne? Und der Typ will sie ja und nicht sie ihn und das ist alles so, ach komm. Es ist alles so stereotypisch und völlig, völlig banal. Und ja, und dann fängt das ja irgendwann an, wie du sagst, ne? Dann wird's langsam doch ein bisschen too much mit den Effekten, dann fängt ja irgendwann dann so eine Art Engelskrieg an, ne? Und dann gibt's Fraktion gegen Fraktionen und dann kommt halt langsam raus, was dahinter steht. Aber es ist immer noch alles so, es ist so ein, du lässt das halt über dich ergehen. Das ist so, die Bügel sind über dich drüber und du bist halt so, ja, okay, das habe ich jetzt. Dann kommt irgendwann der Reveal und du bist so, ja, okay, das wusste ich jetzt seit circa 55 Minuten. Okay. Und oh Gott. Dann kommt auch diese furchtbare Szene, wo sie Motorrad fahren.
Ja.
Und wo sie so auf dem Motorrad über so einen Highway irgendwie in den Horizont fährt. Und
mit du weißt, dem Bad
alle, Boy. Alles in dieser Szene ist gerade CG irgendwie, alles, inklusive ihr wahrscheinlich, weil sie nicht mal Motorrad fahren kann. Und genau, wo sie mit dem Bad Boy so in die Stadt fährt, oder dieser Party und dann und mit dem Motorrad und wo sie plötzlich so voll am Schwärmen ist und dann muss sie ja, genau, auch, und dann schenkt er ihr diese blöde, warte, dann schenkt er ihr diese blöde Box und dann ich so, ey, da ist 100 pro irgendein hässliches Gothic-Outfit drin. Und dann kommt sie mit diesem hässlichen Gothic-Kleid raus und sagt so, oh, das ist ja geil. Und ich war so, oh, Leute, wollt ihr mich komplett verarschen?
Aber auch das ist so halt so, wenn ich mir, also ich habe den Film wie gesagt, äußerst verkatert gesehen. Ich glaube, das war am Neujahr oder sowas, letztes Jahr, und mir ging es echt scheiße. Und der war bei Prime auf der Startseite und war so, okay, komm, gib ihm mal. Vielleicht habe ich ja was zu lachen. Deswegen ist das mit der Erinnerung eher schwierig. Aber ist das irgendwo motiviert, dass sie auf einmal mit ihm abhängt? Ich glaube nämlich gar nicht.
Nee, sag ich ja. Also am Anfang, da wo sie irgendwie ihr Sandwich ist, kommt er einmal dazu und labert sie halt voll. Und sie ist halt so ultra abgeturnt. Dann kommt halt die Gothic-Alte, muckt sie an, weil sie mit ihm rumhängt. Und sie so, der ist auf mich zugekommen. Dann geht sie auf diese Waldparty, da kommt er wieder auf sie zu. Dann fängt sie ja richtig Streit an, wird dann zurückgehalten. Und dann lädt er sie halt auf Motorradfahrtreff zur Party ein. Also, ne? Ja, also seine Motivation die ganze Zeit ist ja eigentlich nur, er weiß natürlich die ganze Zeit schon Bescheid. Der andere, der Milchbubi darf sie nicht lieben, bla bla bla. Deswegen will er sie von ihm ja wegbringen und er will sie an sich binden. Mhm. Das ist ja eigentlich die einzige Motivation, die er hat. Aber ihr ist es auch so, also ihrem Charakter ist es auch so völlig egal. Ja. Also, sie macht das einfach so, sie spielt es einfach so mit. So, er labert sie zu, sie lässt ihn abblocken. Und dann, zwei Tage später ist so, er geht, fahren wir auf eine Party, ich hab dir auch hier ein Gothic-Kleid geschenkt. Ja, cool, geil, ist voll cool, dein Motorrad, geil. Ja, okay. Also, es ist auch wirklich alles so völlig, es ist völlig banal. Die ganzen Motivationen der Charaktere sind so wirklich gar nicht vorhanden. Es ist halt so, weil es so geschrieben ist, aber es hat überhaupt keine Motivation im Film.
Es ist halt die Frage, inwieweit das im Buch anders ist, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es natürlich dadurch die Introspektive auf verschiedene Figuren oder halt alleine auf sie das Ganze deutlich besser funktioniert. Aber ich finde, der Film ist einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man Sachen nicht adaptiert.
Ja, komplett. Also ich werde es sicher nicht lesen. Nee. So viel schon mal dazu. Aber ich werde das nicht nachprüfen. Aber selbst wenn das Buch halt da die Vorlage das besser macht oder da einfach mehr Details drin sind und mehr Gehalt so. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt tatsächlich nicht nachgeguckt, wie erfolgreich die Buchvorlage war, weil es mir auch echt egal war, ganz ehrlich. Aber ja, wie gesagt, der Film will natürlich hart diese Twilight-Fanbase irgendwie abgreifen, kommt dafür aber einfach auch 10 Jahre zu spät so. Und das ist einfach, nee.
Das ist auch, ich habe mich echt gewundert, wann das Ding produziert wurde. Ja. Weil der ist nicht alt, der Film. Ich glaube, der ist
2016.
Ja, das ist halt komplett 2016. Komplett merkwürdig.
Aber, ja, total. Und der ist ja von Scott Hicks. Und der hat ja wirklich auch nicht so viel gemacht. Und der hat diesen The Lucky One gemacht mit Zac Efron.
Ja,
und diesen Hearts in Atlantis mit Anthony Hopkins.
Ist aber auch Oscar nominiert. Für bestes Drehbuch. Das ist so abgefahren.
Ja, yeah, total. Ich weiß echt nicht, wie gesagt, also wie gesagt, der Film kommt auf jeden Fall safe 10 Jahre zu spät. Das ist mal komplett klar. Aber wer immer auf die Idee kam, oh, lass mal dieses Buch irgendwie, diese Buchreihe oder wie auch immer, auf die Leinwand bringen in 2016, das ist die super Idee. Also, der hat echt sehr Hausaufgaben nicht gemacht. Und auch was da an Producern dabei war, ne? Der Producer von Jojo Rabbit ist da drin und so. Und wirklich, also keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Wie gesagt, du merkst ja auch, das Budget war nicht so klein. Der sieht echt nicht kacke aus, so. Also, ich hab echt schon so einen Trashbuster erwartet, ne? So wirklich so ein Trash-Ding. Aber ist es tatsächlich gar nicht. Dafür ist er schon zu gut. War alles, was halt, wie gesagt, Story, Dialoge, Charakterentwicklung, das ist alles wirklich richtig crappy. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht einfach auch wirklich die falschen Leute am falschen Stoff oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es ist echt eine Katastrophe leider, wirklich. Ja, würde ich nicht mal. Also ich versuch mich ja immer in die Leute reinzuversetzen, die der Film ansprechen soll. Weil ich bin es auf jeden Fall nicht. Das ist mir schon klar. Natürlich fluche ich jetzt über diesen Film, weil er mich einfach anderthalb Stunden meines Lebens gekostet hat. Aber so, wenn ich mich jetzt wirklich in diese Mädels-Zielgruppe reinversetze oder halt diese Junge, sag mal, einfach die Teenie-Bubble.
Selbst dann ist der scheiße.
Selbst dann ist der einfach schlecht. So, auf jeden Fall. So, gibt das der Twilight-Zielgruppe und die werden das sagen. So, das hat es nicht rund. Das macht keinen Sinn auch einfach. Ja. Ist wirklich echt ein ziemlicher Unfall. Und gerade weil das Thema einfach so, wie gesagt, so nah dran ist an dieser Twilight-Vorlage, Was einfach diese Konstellation angeht, ne, so zwei Gruppen, dies, das, eine in der Mitte, bla. Das ist ja wirklich von der Konstellation wirklich fast das Gleiche. Muss er sich das auch gefallen lassen, diesen Vergleich, ganz einfach. Und eben, weil er auch genau dieselben Stereotypen bedient, nur eben noch plakativer. Ja, also ich kann das echt ganz schnell jetzt abhaken, wirklich Fazit, der Film ist wirklich scheiße, Punkt. Und gebe ich niemandem eine Empfehlung, ihn zu gucken. Ist einfach so. Nicht mal zum Lachen, also ich musste ihn ja gucken, deswegen kann ich jetzt auch retrospektiv noch mal natürlich ein paar Szenen rausstellen lassen, die extrem, also die noch dümmer waren als der Rest. Und über die, im Podcast jetzt hier können wir zusammen drüber lachen, weil du ihn ja auch gesehen hast. Aber ist auch kein Film, den man sich jetzt mit vier Leuten anguckt oder fünf Leuten in der Gruppe und sagt dann, ah komm, wir gucken mal einen lustigen Film. Also dann guck lieber Sharktopus. Da gibt's mehr zu lachen.
Oder Book of Henry.
Oder Book of Henry, wenn man danach komplett seinen Geist hinterfragt. Ja. Nee, aber es ist ja nicht mal so eine Mockbuster-Komödie, damit du wirklich drüber lachen kannst, sondern es ist einfach ein schlechter Film. So, ja.
Ja, schön.
Punkt. Schade aus. Ja, deswegen danke, Matze. Du hast mein Filmintellekt mal wieder auf eine sehr meisterliche Art bereichert.
Danke. Aber ich habe dir ja versprochen, das wird jetzt erstmal vorerst das letzte Mal sein, dass ich dich in dieser Form und Weise ärgere. Aber ich hatte den noch auf der Liste und irgendwie musste der raus.
Du, die Rache ist süß, ne?
Ich freue mich. Ich habe ja Spaß an sowas. Kommen wir zu meinem Film.
Und hau raus.
Zwar kommen wir von romantisierenden, vielleicht Engeln, ein bisschen weiter auf den Boden der Tatsachen, nämlich auf einen Mann mit Gips und einem sehr langen Kameraobjektiv. Ich habe mir angeguckt, Das Fenster zum Hof aus dem Jahre 1954 von Alfred Hitchcock.
This is the scene of the crime. A crime of passion, filmed in a way you have never seen before. And as no one else would dare attempt, but the screen's master of suspense, the producer-director who shocked the world with Psycho.
Wie so häufig wenn es um solche Filme geht, ist es bei mir, ja, irgendwie hatte ich nie die Muße dazu, den zu gucken. Der lief in der Zeit, in der ich halt auch Fernsehzeitungen gelesen habe, sehr häufig. Aber dann halt immer um 22 Uhr irgendwas und da musste Matzi schon ins Bett, bevor es am nächsten Tag zur Schule ging. Und irgendwie habe ich dann lieber, was habe ich denn? Oh, den Anfang von Blade habe ich, glaube ich, mal mit 10 irgendwie in der Free-TV-Premiere oder so gesehen. Aber irgendwie so richtig, ne, hat es mich nie so richtig gecatcht. Thriller sind auch irgendwie nicht so richtig mein präferiertes Genre. Mhm. Und ja, so kam das, dass ich diesen Film nie gesehen habe. Und umso schöner, dass du ihn mir jetzt gegeben hast. Ich habe Hochspannung erwartet, weil ja viele auch immer sagen, das ist so, also gefühlt ist es einer von Hitchcocks bekanntesten. Jetzt mal neben Psycho und die Vögel.
Ja, durchaus.
Dementsprechend war ich sehr gespannt. Und was ich nicht erwartet hätte, dass das Ding 2 Stunden geht. irgendwie kann der Herr sich nicht kurz fassen. Vögel gehen ja auch relativ lang. Also ich weiß nicht.
Die gehen alle mal relativ lang, ja.
Ja.
Zumindest auch gerade für die damalige Zeit. Also heute sind ja 2 Stunden und mehr Filme kein Ding mehr. Aber gerade für die damalige Zeit ging die relativ lang, ja.
Deswegen war ich auch so ein bisschen verwundert. Und ich möchte mal auch aus der OFDB vorlesen, worum es geht. Der nach einem Unfall mit einem gebrochenen Bein an den Rollstuhl gebundene Fotograf L.B. Jeffries, gespielt von James Stewart, verbringt aus Langeweile die heißen Tage damit, aus seinem Hoffenster die übrigen Nachbarn zu beobachten, in deren Wohnungen er auf der gegenüberliegenden Seite Einblick hat. Einer seiner Nachbarn ist ein weißhaariger Mann mit streitlustiger, kränkelnder Ehefrau. Eines Nachts sieht er den Mann mehrfach seine Wohnung verlassen und zurückkehren. Tags darauf ist die Frau verschwunden. Jeffries ahnt einen Mord und spannt seine Verlobte Lisa, gespielt von Grace Kelly, ein, die Sache zu untersuchen. So, da sind jetzt noch 2 Sätze, die lese ich jetzt aber nicht vor, weil ich finde, das reicht eigentlich. Mhm. Wie fangen wir mal an? Ich war sehr, sehr überrascht, wie lustig der Film ist.
Ja, durchaus.
Denn Hitchcock hat ja auch die ein oder andere Komödie gedreht. Und ich war immer so ein bisschen der Meinung, das könne er nicht. Also das, ich konnte mir das nie so richtig vorstellen. Ich habe bisher halt nur zwei Hitchcock-Filme gesehen. Aber ich muss sagen, das Timing von dem Ding ist richtig, richtig gut. Und so fängt der Film ja auch an, dass man so einen langen Kameraschwenk hat um das in diesem Innenhof. Und währenddessen läuft im Hintergrund ein Musikstück, was am ehesten zu so einer Screwball-Komödie irgendwie passt. Und das hat mich erstmal so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, dadurch aber doch auch noch ein bisschen mehr für den Film interessiert. Und es gibt sehr, sehr lustige Momente. Ich denke da zum Beispiel an das Ehepaar, was auf der Matratze draußen schläft, auf der Feuertreppe, einfach weil es sehr heiß ist anscheinend und es auf einmal regnet und sie rein müssen und so. Das war ganz witzig. Aber so ein paar andere Momente, die einfach sehr, sehr unterhaltsam waren. Zumindest was Situationskomik angeht. Denn sobald es in die Dialoge geht, dann wird der Film nicht bitter ernst, aber er ist halt, es ist keine Komödie. Es ist schon eher Krimi und Thriller. Aber diese komödiantischen Einschiebungen fand ich eigentlich immer ganz schön und auflockernd. Was der Film auch ganz, ganz, ganz fantastisch macht, es ist so ein bisschen der Inbegriff von Show Don't Tell. Ganz kurz, ich weiß ja nie, inwieweit unsere Hörer mit Filmwissenschaften etc. pp. Bewandert sind oder mit Storytelling. Show Don't Tell heißt einfach, dass es immer oder die meiste Zeit besser ist, Gegebenheiten zu zeigen, anstatt sie zu erzählen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Extrembeispiel Fallen haben, wo innerhalb der ersten 20 Minuten, wie gesagt, dreimal dir die Prämisse erklärt wird, ist das halt beschissenes Storytelling. Anstatt, dass man einfach irgendwie irgendwelche Bilder oder sowas zeigt. So wird das hier nämlich gelöst. Die Kamera schwenkt in die Wohnung von Jeffreys und zeigt Fotos. Und daran erkennt man sofort, okay, der ist Fotograf, der lebt ultra gefährlich und anscheinend hat er einen Unfall. Und mehr muss man über diese Figur nicht wissen. Dann geht es weiter mit, dass man das erste Mal, er hat eine Art Physiotherapeutin, eine Art Pflegerin, die zu ihm kommt, die sehr tough wirkt, sehr robust, und später kommt noch seine Verlobte. Das muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht mitbekommen, dass die beiden verlobt sind. Und so wie die miteinander umgehen, habe ich das auch nie richtig verstanden. Das ist eine Sache, die ich bei diesem Film sehr befremdlich fand. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Sprüche gegen Frauen. Und wenn man Hitchcocks Umgehensweise mit seinen Hauptdarstellerinnen in Betracht zieht, ist das schon ein bisschen merkwürdig. Ist dir das aufgefallen?
Ja, total. Da merkst du richtig den Zeitgeist, ja.
Das ist super unangenehm. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht zu Sprüchen. Sowas wie weibliche Intuition funktioniert im Magazin, aber nicht in der realen Welt. Das war schon so ein bisschen huh. Dann hat man gegenüber eine Art Balletttänzerin, die Männer zu sich einlädt, und man hört dann, sie sagt das dann, die schwerste Arbeit einer Frau, mit Wölfen jonglieren. Was ein schönes Zitat ist, aber später kommt dann raus, die Dame hat einen Freund. Und das ist alles so, es wirkt so ein bisschen, als ob man dann den Fall, um den es geht, rechtfertigen möchte. Weil da geht es ja auch darum, dass eine Frau verschwindet, der es anscheinend nicht gut geht. Es ist alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, zeitgeistig, wie du meinst. Und ich kann das einordnen als das, wie damals die Rollen von Männern und Frauen waren. Zum Beispiel Lisa hieß sie, ne? Lass mich das mal. Ja, genau. Ja. Lisa. Die ist halt die ganze Zeit super, super in diese Beziehung und möchte alles für den Mann aufgeben. Und er sagt die ganze Zeit, geh doch weg, du Olle. Ich weiß nicht, das hat mir so ein bisschen vor den Kopf gestoßen.
Ja, ich verstehe es total. Es ist immer halt so ein Ding, entweder schluckt man halt den Zeitgeist oder stößt sich an dem. Das ist halt leider so. Ich habe das jetzt nicht darauf so auf die Story selbst bezogen tatsächlich. Das ist mir jetzt nie so aufgefallen. Aber natürlich stolpert man über diese Dinge. Also jetzt einfach nur mal ein anderes Beispiel, aber ich guck gerade im Homeoffice nochmal eine schreckliche Familie, weil ich mir die Box gekauft habe, komplett. Das ist einfach nebenbei hier mitlaufen, weil perfektes Hintergrundberauschung, weil ich eh alles kenne. Aber auch da, ne, dass die Gags, die da gebracht werden,
sind der.
Das kannst du heute nicht mehr bringen. Da würdest du sofort auf Twitter deinen Job verlieren. Nein, also, ne, wenn Kevin Hart irgendwas twittert, verliert er für die Oscar-Moderation. Für das, was in diesen alten Serien gebracht wird, dafür würdest du heute safe komplett aus der Filmindustrie verbannt. Das sind einfach Zeitgeistgeschichten. Entweder halt frisst man das und nimmt das dann so hin. Oder man stört sich halt daran. Das ist leider so. Und das ist bei Hitchcock halt auch extrem zu spüren. Ja, das stimmt.
Aber wenn man zum Beispiel die Vögel dagegen nimmt, wo ja die Frauenrolle und dieses ganze Vögelding, wo man das Ganze metaphorisch zumindest erklären konnte oder wo es so eine Metaebene hat, das fällt hier halt irgendwie so ein bisschen weg. Und konnte den Film immer noch sehr, sehr gut genießen. Aber ich finde, das ist eine Sache, die man immer mal erwähnen sollte.
Total, also ich meine, wie du schon sagst, das spielt schon ja in die Story rein, beziehungsweise
man hat ja auch zum Beispiel eine ältere Dame, die unten wohnt, und die immer das einsame Herz genannt wird, weil sie nicht, weil sie keinen Mann hat. Und dann nimmt sie einen jungen Mann mit nach Hause, der sie sehr, sehr offensichtlich nicht unbedingt vergewaltigen möchte, aber sie möchte nicht unbedingt, oder sie entscheidet sich letzten Endes dazu, nicht mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben. Und die Szene ist auch so maximal unangenehm. Oh. Und dann kommen wir da zu dem anderen.
Ja, was ich gerade noch sagen wollte.
Sorry, ich habe die abgeschlossen.
Alles gut. Es ist ja auch hier so, dass der Hauptcharakter, wie heißt er nochmal?
L.B. Jeffries.
Genau, L.B. Er wird ja aber auch schon so ein bisschen, abgesehen davon, dass sein Bein im Gips ist, er ist ja auch schon so der Prototyp-Mann von damals, ne?
Ja, ganz ekelhaft.
Er ist halt der dominante Mann. Und das wird er ja auch komplett dargestellt. Und es geht ja nun mal auch hier in der Mordgeschichte geht es eben darum, ne, hat da ein Mann vielleicht seine Frau getötet, ne? Das zieht sich ja schon so ein bisschen durch. Also diese Ebene quasi, der Mann ist die ausführende Kraft so ein bisschen.
Ist aber, und das wird allerdings ja auch so ein bisschen dadurch unterwandert, dass er sich letzten Endes auf zwei Frauen verlassen muss und durch.
Total. Und deswegen meine ich halt, mich hat es dann in der Story, in diesem Zusammenhang eigentlich nie gestört. Und wie gesagt, alle Sprüche und Co. und immer dieses nach dem Motto, die Frau in die Küche gelaber so, das stammt halt komplett leider aus diesem Zeitgeist. Und wie gesagt, das sage ich halt. Entweder weiß man das halt, nimmt es hin, sagt so, ja, okay, ist doof, aber gucke ich jetzt und weiß halt, woher es kommt. Oder wie gesagt, ich störe mich halt jedes Mal dran und dann würde ich mich, glaube ich, ständig dran aufhängen und dann weiß ich auch nicht, ob mein dann der Filmgenuss noch so da wäre. Das stimmt schon, ja. Aber ich meine halt nur, dass gerade diese Figurenzeichnung von LB ist ja, ist eben, wie gesagt, dieses der Prototyp Mann zu dieser Zeit. Und diese Ausstrahlung hat er ja auch zu jeder Szenerie. Und das sage ich ja, obwohl er eben in dieser sitzenden Position gefesselt ist, ist auch wie er so einfach, wie er inszeniert wird, wie er geschossen wird. Er ist einfach so dieser Mann, weißt du? Ja. Und das ist halt, das merkst du ja von Grund auf einfach.
Ich glaube, das ist ein relativ spannender Film, um da wirklich mal eine feministische Filmanalyse drüber laufen zu lassen. Dafür sind wir jetzt nicht der passende Podcast für. Wir sind eher fürs Unterhalten zuständig. Aber falls uns jemand da mal zuhört, ich find's spannend. Also falls jemand da irgendwie weiteren Stoff hat, gerne uns mal oder mir mal zukommen lassen. Kommen wir zu diesem ganzen Nachbarschaftsbeobachten-Ding. Ich find's spannend, wie aktuell das ist. Gerade jetzt auch, wenn alle im Homeoffice sitzen.
Genau, wenn alle das, wenn der, wenn die einzige Unterhaltung außer dem Fernsehen das Fenster ist.
Ja. Er macht halt den gesamten Tag gefühlt nichts anderes, außer sich diesen Innenhof anzugucken. Und es ist schon schön zu sehen, wie sich daraus so eine eigene Welt entwickelt. Und man braucht gar nicht viel Information, um zu verstehen, was die einzelnen Menschen so zum Ticken bringt. So das frisch eingezogene Paar, die ältere Dame mit dem Hund, der gescheiterte Pianist oder diese Balletttänzerin. Und es ist erschreckend, was es ausmacht, wenn man keine Vorhänge vor den Fenstern hat, weil die Nachbarn extrem viel sehen können.
Ja.
Und es ist irgendwie, trennt die nichts von der Außenwelt und das, was man diese Invasion in den privatesten Raum ist, es ist beängstigend. Und vielleicht es auch funktioniert. Und das ist eine Sache, die der Film sehr, sehr gut darstellt. Obwohl man natürlich die Erzählperspektive von LB hat, habe ich mich nie so richtig am Anfang, nie so richtig wohlgefühlt dabei, wie er immer alle anguckt oder auch halt mal länger sich die Balletttänzerin anguckt, weil Mann, ist das ein Vibesbild. Und je weiter der Film voranschreitet, umso mehr ist man gewollt, diese Art der Spionage in Kauf zu nehmen, weil man ja schon wissen möchte, was ist da jetzt eigentlich los mit dem, warte, lass mich doch mal, ich habe mir extra den Namen aufgeschrieben, Thorwald.
Ja.
Mit dem Mann mit dem schütternden Haar.
Nee, komplett. Man wird ja mit reingezogen. Man wird ja Mittäter mehr oder weniger oder Mitvoyeur.
Eben.
Durch diesen Blick und vor allem dieser schweifende Blick über seinen Innenhof passiert ja nicht nur einmal im Film, sondern
ganz häufig.
Fast ein Dutzend Mal bestimmt. Und du merkst dir ja auch so, ne, dann die Rhythmen. Du weißt so langsam, ne, so da, also beziehungsweise eher, du lernst es ja mit ihm. Du weißt so langsam so, wer wo wohnt, wer welche welche Verhaltensregeln an den Tag legt, wer wann wo die Rollläden mal hochmacht, wo sich was abspielt. Und genau, wie du sagst, so man will ja schon wissen, was ist denn jetzt Phase? Und man wird so zum Mitvoyeur mit ihm und will das A mit ihm schon ergründen, aber man hat ja auch so eine gewisse Neugier generell.
Ja, aber das ist halt ja auch das, was ich meinte, hat bei mir zumindest immer wieder weiter abgenommen, bis ich wissen wollte, okay, was ist hier jetzt los? Und dann sind mir auch alle Mittel recht. Oder waren es. Ich finde, der Film baut in den ersten zwei Dritteln die Spannung ein bisschen zu langsam auf. Also man hat sehr viele Dialoge, die letzten Endes gefühlt zu nichts führen, die eher dann für die Charakterzeichnung da sind. Und ich verstehe auch, warum sie da sind. Aber für das Mystery, für den zentralen Krimi-Plot, bringt es halt irgendwie relativ wenig. Und es wird sehr viel geredet.
Das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite halt A, du hast nur dieses begrenzte Setting größtenteils. Das musst du ja irgendwie füllen. B, macht's ja dann schon Sinn, weil es ein Film ist, bei dem dir dann im weiteren Verlauf des Films die Figuren natürlich nicht egal sein sollen. Und anders als bei Fallen klappt das halt auch.
Ich habe mich schon dabei ertappt, wie ich in den ersten beiden Dritteln durchaus sagte, ja, habe ich verstanden, bitte weiter. Deswegen kamen mir die 2 Stunden dann auch durchaus wie 2 Stunden vor. Und es ist kein kurzweiliger Film. Sagen wir es so.
Nö, das stimmt. Hier muss man sich auch so ein bisschen erarbeiten.
Und alle Hinweise, die in erster Linie Lisa und er sammeln, die werden immer wieder abgeschmettert durch einen Privatdetektiv, den sie noch dazu holen. Und und sie soll da sein und blieb und blau und blub. Und dann kommt das letzte Drittel. Und meine Güte, ich glaube, das ist das Spannendste, was ich bisher von Hitchcock gesehen habe. Weil dieses gesamte letzte Drittel halt alles kulminieren lässt in einigen unfassbar spannenden Szenen. Und es gibt halt diese eine Szene, wo Jeffries entdeckt wird. Und ich hatte wirklich Gänsehaut. Mir ist wirklich ein Schauer über den Rücken rübergelaufen. Das Finale ist wirklich super spannend. Ich hatte das, glaube ich, auch bei Letterboxd geschrieben, so, ey, es ist so befriedigend. Es ist, ich hatte das selten, dass ein Finale so befriedigend war bei einem Film. Weil alles irgendwo Sinn ergeben hat, alle Zahnräder haben ineinander gegriffen und kommen oder funktionieren für die, auf Englisch, Conclusion.
Auflösung.
Ja, danke. Und ja, also am Ende fügt sich alles perfekt zusammen.
Ja.
Und das ist, finde ich, bei solchen Filmen, bei solchen Krimis oder Thrillern super spannend. Ich habe zum Beispiel auch immer noch nicht Knives Out gesehen, da habe ich auch noch mal richtig Bock drauf, weil ich glaube, dass Rian Johnson ein guter Drehbuchschreiber ist und das da ähnlich funktioniert. Und alles, was ich gehört habe, dass es ähnlich gut ist von der Auflösung her. Aber ich weiß darüber noch nichts, ich habe Bock. Aber Das Fenster zum Hof ist ein seiner Zeit entsprungener Film mit langsamem Aufbau. Das muss man meiner Meinung nach schon wissen. Aber er belohnt einen auch dafür. Und dementsprechend meinerseits auch eine absolut fette Empfehlung. Man kann sich den Film bei Prime leihen und ansonsten gibt es den in diversen Ausführungen.
Genau, absolut, ja. Also ich finde halt, der kriecht halt so an dich ran. Der braucht seine Zeit, aber umso mehr man eben sich dann in diese Szenerie reinversetzt, wie du auch selber gesagt hast, halt, ne, umso mehr will man einfach erfahren, man will mehr wissen, man will immer mehr wissen.
Ja, das stimmt.
Und wie du schon sagst, so klar, der hat auf jeden Fall viele Dialoge, aber ich sag halt, das ist halt dem geschuldet, dass er natürlich auch nicht viel Spielraum hat. Er muss die Zeit ja irgendwie füllen, wo man wieder sagen könnte, okay, braucht er dann 2 Stunden, wenn man eh nur ein Fenster hat und einen Hof. So, fair enough, absolut. Aber ja, wie du auch sagst, finde ich eben auch so, allein was dann eben folgt, ist belohnend genug, um sich diesen Aufbau anzutun, in Anführungszeichen. Ist ja trotzdem die Dialoge, mal abgesehen von diesen Tropes der Zeit damals, die Dialoge sind ja trotzdem gut. Das Schauspiel ist super.
Das stimmt.
Die Charaktere funktionieren ja trotzdem sehr gut. Also es macht ja trotzdem irgendwie Spaß, denen zuzuschauen. Auch wenn sie viel reden, auch wenn sie vielleicht über Sachen reden, wie gesagt, die jetzt nichts zum Fall beitragen. Aber ich sag ja anders jetzt als bei Fallen. Hat das ja einfach nur mal auch den Charakterzeichnungssinn und der hat das ist ja auch sinnvoll hier. Also wie gesagt, die Figuren sollen dir ja auch im Endeffekt nicht egal sein, weil sie natürlich, es ist kein Spoiler für den Film, den ich kenne, aber natürlich kommen sie irgendwann in eine Bedrängungssituation, wo sie vielleicht selber um ihr Leben fürchten müssen und so weiter. Und dann sollen sie dir ja nicht egal sein, ne? Und das baut er ja dann auch mit auf. Und von daher finde ich, dass es halt trotzdem, dass das ein dialoghaltiger Film ist, wo die Dialoge aber nicht im Sande verlaufen, sage ich mal. Selbst wenn sie jetzt zum aktuellen Fallgeschehen mal nichts beitragen.
Alles klar.
Dann haben wir es für heute mit den beiden Filmen. Ja, das habe ich mir fast so gedacht, dass das so endet. Ich fluche, du bist glücklich, das ist gut.
Und mal sehen, wie das nächstes Mal wird.
Ja, wie gesagt, ich glaube, wir Outbreak-Film-Special müssen wir jetzt nicht machen.
Nee, bitte nicht. Wir wollen auch keine Panik schüren.
Eben genau das. Das ist ja auch ein bisschen geschmacklos im Endeffekt.
Eben.
Aber ja, ich bin sehr gespannt, womit ich mir denn, also das Ding ist ja, im Homeoffice kann ich ja nicht fliehen. Das heißt, du kannst mir alles geben. Ich komme ja nicht weg quasi.
Ich schicke dir mal als erstes den Film, den du als nächstes sehen darfst.
Bitte darum.
Und ich hatte es in einer jüngeren Episode bereits angekündigt, dass du diesen Film irgendwann mal sehen wirst. Und ich finde, das kann ich jetzt ruhig durchaus mal machen. Und alleine, weil er gratis zum Streamen ist.
Miss Daisy und ihr Chauffeur.
Ein Oscar-Film.
Den hast du erwähnt?
Ja, weil er aus dem gleichen Jahr ist wie Club der Toten Dichter.
Und okay.
Der Film hat den Oscar für den besten Film bekommen und beste Schauspielerin war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja.
Morgan Freeman, Jessica Tandy und Dan Aykroyd.
Eben.
Es ging, glaube ich, komplett bisher wirklich komplett an mir vorbei.
Gilt, glaube ich, auch als einer der am wenigst verdienten Oscar-Gewinner überhaupt. Wenn ich mich nicht irre.
werde ich mal recherchieren. Bin ich gespannt. Gibt's den irgendwo zu streamen?
Netflix.
Sehr gut. Mache ich dann noch, bevor es auch in Deutschland abgeschaltet wird? Nein, Quatsch.
Aber ey, in Deutschland ist Netflix an sich rechtswidrig, ne? Die Preispolitik ist es tatsächlich. Da gab es jetzt ein Urteil vom Berliner, ich weiß nicht, Landgericht, die sagen, es gibt halt in der Netflix-Vertrag gibt es eine Klausel, die besagt, dass die Preise sich ändern können und dass sie keine Begründung dafür abgeben müssen. Und das darfst du in Deutschland nicht.
Ah, verstehe.
Das Urteil wird angefochten und alles. Mal sehen, was dabei rauskommt. Aber ich fand es eigentlich ganz spannend.
Netflix Money regelt das.
Ja, eben.
Gut, dann gucke ich mir nächstes Mal eine Komödie an.
Drama und, eher.
Bitte?
Es ist eher ein Drama.
Ach so, okay, weil das auf dem Plakat steht, Humor, der mitten ins Herz trifft.
Ja, na, du wirst es sehen.
Ich werde es sehen. Ich habe einen Film für dich, da wirst du auch hoffentlich viel lachen. Und ich hoffe vor allem, du kennst ihn nicht. Weil ich habe jetzt bei dir in der Watchlist nicht gefunden, also dass du ihn schon gesehen hast, aber er war nicht auf deiner Watchlist, aber er war auch nicht auf deiner Watched-List. Mhm. Deswegen hoffe ich einfach mal bei Letterboxd, ich hoffe einfach, du hast ihn nicht gesehen. Und zwar diesen hier.
Hast du etwa meine gesamten 800 Filme auf der Watchlist?
Nee, ich habe halt gefiltert.
Nee, kenne ich nicht. Oh Gott, es ist, also ich gucke Der gezähmte Widerspenstige.
Ja, der deutsche Titel ist allein schon.
Ja, aber ja. Du weißt, worum. Also, warte mal. Weil, das ist doch ein. Was denn? Das ist doch ein Dings da. Das ist doch ein Shakespeare-Stück eigentlich. Oder Der widerspenstigen Zähmung ist ein Shakespeare, wenn ich mich nicht irre. Nee, ich habe von diesem Film aber auch noch nie gehört.
Ja, der. Der ist eine. Der basiert auf Shakespeares. Widerspenstige Zähmung, ja.
Okay.
Das stimmt, ja. Ohne, dass ich jetzt kennen würde, weil du weißt, wie unbewandert ich bei sowas bin, aber tatsächlich basiert darauf, ja. Aber zeigt wieder, wie viel Wissen du in diesem Bereich hast.
Ich kenne ein paar Shakespeare-Stücke vom Namen. Nee, ey, nie von diesem Ding gehört.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe den auch durch völligen Zufall mal empfohlen bekommen. Hab die DVD habe ich hier, die gibt's auf Prime. Mhm. Nicht für Umme, muss man leihen, hoffe ich, ist okay für dich.
Ja,
hab die DVD hier, hab die mir immer mal gekauft, auf eine Empfehlung von einer Freundin und guck's dir an. Das ist, ich guck mir den auch nochmal an, weil ich den jetzt auch lange nicht gesehen hatte. Ich werde mir den auch nochmal zur Vorbereitung nochmal anschauen. Ich bin sehr gespannt, da hab ich Bock drüber zu reden. Der ist super seltsam, aber cool und irgendwie und lustig, aber auch, ey, reden wir nächstes Mal drüber. Ich bin sehr gespannt.
Ich sehe jetzt schon, dass wir großartig. Der hat alleine jetzt schon zwei Synchronfassungen.
Der ist ein italienischer Film. Genau, ich habe den auch nur bisher auf Deutsch geguckt, DVD mit der Synchro, was immer. Ich weiß jetzt nicht, welche Synchro da drauf jetzt ist. Oder ob es noch neuere gibt oder eher noch eine ältere. Weiß ich jetzt nicht. Ich vermute eher mal eine neuere auf DVD. Ich vermute mal dann vielleicht im Kino damals eine
andere. Die erste Fassung ist von Thomas Danneberg. Also,
Okay.
Mal sehen.
Ja, auf jeden Fall mit Ornella Muti.
Schauen wir mal. Also, hast mich jetzt komplett überrascht.
Ja, siehst du mal.
Alles klärchen. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn es einmal in den amerikanischen Süden geht und nach Italien.
Ja, einmal ohne obskure Genrefilme.
Und ansonsten wünschen wir natürlich euch Hörern, solltet ihr im Homeoffice sein, dass euch die Decke nicht auf den Kopf fällt und unterhaltet euch mit diversen Podcasts der Podriders natürlich. Nur davon.
Nur. Wir haben heute schon getweetet, wir haben über 500 Stunden Hörmaterial tatsächlich alle gemeinsam.
Und wie viel davon ist
also in Nordpol? Einiges. Mit euren 41-Stunden-Folgen.
Ich hatte das irgendwann mal ausgerechnet, wie viel wir haben.
Aber ja, da kommt ihr auf jeden Fall, da kommt ihr locker über ein paar Wochen Quarantäne, falls ihr nicht rauskommt. Und ja, bleibt auf jeden Fall gesund natürlich.
Ja.
Geht so wenig wie möglich raus, wenn es nicht absolut sein muss. Und ja, bleibt safe. Und dann hören wir uns das nächste Mal, hoffentlich in 2 Wochen dann, diesmal wieder pünktlich wieder, mit ein bisschen Film.
Alles klar. Bis denn.
Bis dahin, viel Spaß und macht's gut.
Tschö.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corner, cool corner, bring along a dimmer, John. A hot corner, cool corner, bring along a dimmer, John. A hot corner, cool corner, bring along a dimmer, John. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.